Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, auch an alle, die beim Livestream mit dabei sind, die gerade am Strand zuhören können. Liebe Grüße an euch. In 2 Wochen ist es auch bei uns soweit. Wir hatten gerade eben in 1. Mose die Schriftlesung gehabt, den Schöpfungsbericht, die Schöpfungsgeschichte in 6 Tagen. Aber wo hatte Gott eigentlich die Ideen für seine Schöpfung her? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt? Als Gott die Erde erschaffen hat, war er ja nicht inspiriert von irgendeiner anderen Schöpfung. Es gab ja nur den dreieinen Gott. Nun, die Antwort, die wir in der Bibel sehen, ist recht einfach. Nämlich hat Gott die Erde so erschaffen, dass sie sein eigenes Wesen mitteilt. Der König David formuliert es in Psalm 19 folgendermaßen, die Verse kennt ihr alle sicherlich: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Durch die vielfältige Schöpfung, kriechende Tiere, fliegende Tiere, allerlei Arten von Pflanzen, einem funktionierenden Ökosystem und so weiter, teilt er seine Allwissenheit, seine unendliche Weisheit, seine unendliche Schönheit und seine Allmacht mit. Und deshalb können wir oft nicht anders, als über die Schöpfung zu staunen. Und es gibt noch eine weitere Eigenschaft, die Gottes Schöpfung mitteilt, über die du vielleicht noch nicht in der Art und Weise nachgedacht hast. Und diese wird uns heute über die Predigt begleiten, nämlich seine Heiligkeit. Nun, wie komme ich da drauf? Wir haben gelesen, dass Gott das Licht erschaffen hat und er hat dieses Licht von der Finsternis getrennt. Wenn die Schöpfung sein Wesen mitteilt, dann ist das ein Bild dafür, wie Gott selbst von der Finsternis getrennt ist. Natürlich hat das auch einen praktischen Nutzen, aber mit dieser Trennung von Licht und Finsternis hat Gott seine Heiligkeit greifbar für uns veranschaulicht. Das Licht ist abgesondert von der Finsternis. Das bedeutet heilig sein, abgesondert sein. Und die Autoren der Bibel wissen dieses Bild von Licht und Finsternis sehr gut zu gebrauchen. Der Apostel Johannes zum Beispiel schreibt in 1. Johannes 1, Vers 5 folgende Worte: Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Gott ist absolut heilig und das hat er mit dieser Trennung von Licht und Finsternis illustriert, nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn es einen praktischen Nutzen hat. Und dieses Bild von Licht und Finsternis, das gebraucht auch Hiob unzählige Male. David gebraucht es in den unterschiedlichsten Psalmen. Salomo gebraucht es in den Sprüchen. Jesaja, Jeremia, Amos, Micha gebrauchen es, um nur einige Propheten zu nennen. Jesus selbst gebraucht das Licht in den unterschiedlichsten Kontexten. Petrus und Jakobus gebrauchen es. Und auch Paulus gebraucht genau dieses Bild heute in unserem Predigttext, um uns aufzuzeigen, und jetzt Achtung, warum wir als von Gott geschaffenes Licht keine Einheit mit der Finsternis sein sollen. Und so sollen wir das Wesen Gottes in dieser finsteren Welt repräsentieren. Bitte schlagt mit mir auf, Epheser 5, die Verse 3 bis 14. Epheser 5, die Verse 3 bis 14. Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht mal unter euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Denn dieses wisst und erkennt ihr, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid nun nicht ihre Mitgenossen, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüfend, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, Vielmehr aber straft sie auch, denn das, was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Nun, bevor wir diesen Text näher betrachten, möchte ich einmal kurz aufzeigen, dass Paulus sich hier in diesem Predigttext, in diesem Bibeltext, in einem konsequenten Gedankengang befindet. Ja, es ist nicht so, dass er die ersten drei Kapitel irgendeine abstrakte Theorie aufzeigt von Erwählung und Vorherbestimmung und geistlich Tote werden lebendig gemacht. Und jetzt plötzlich in Kapitel 5 präsentiert er eine komplett zusammenhangslose To-Do-Liste. Das ist nicht der Fall. Und das wird besonders wichtig, wenn wir bei Vers 5 angekommen sind. Paulus hat im Epheserbrief deutlich gemacht, was wir als Kinder Gottes sind. Und ich möchte das immer wieder in Erinnerung rufen. Ja, ich möchte, dass diese Worte automatisch aufploppen, wenn ich hier vorne stehe. Gott hat eine Braut erwählt, Christus hat sein Leben für diese Braut gelassen und der Heilige Geist ist der Verlobungsring für diese Braut. Epheser 1, Vers 3 bis 14. Und warum das alles? Was ist die dreifache Wiederholung in Epheser 1? Weiß das jemand? Schreit's ruhig rein. Zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. In derselben Weise, wie David in Psalm 19 erklärt, dass die Schöpfung die Herrlichkeit Gottes verkündet, verkündet dieses ewige Evangelium die Herrlichkeit Gottes. Dann hat Paulus in Kapitel 2 deutlich gemacht, wie dieses Evangelium, dieses ewige Evangelium in unserem Leben wirksam geworden ist, nämlich er hat uns, als wir noch tot waren, während wir noch seine Feinde waren, als wir in der Finsternis gefangen waren, lebendig gemacht und hat uns den Glauben geschenkt. Und in Epheser 2 gebraucht Paulus so diese so zentralen Worte, um das zusammenfassen. Schlagt mal ruhig auf Epheser 2, Vers 10. Da steht, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Du, wenn du ein Kind Gottes bist, bist sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Und jetzt möchte ich euch zum Nachdenken anregen. Wenn die Schöpfung aus 1. Mose 1 die Herrlichkeit Gottes verkündigt, wenn das ewige Evangelium die Herrlichkeit Gottes verkündigt und wenn du sein Werk bist, von ihm geschaffen, von ihm zur Gemeinde hinzugetan, von ihm mit dem Heiligen Geist versiegelt, wozu bist du dann zum Leben erweckt worden? Wie sollst du dann leben? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Und deshalb adressiert Paulus diese fünf verschiedenen Lebensbereiche ab Epheser 4, Gemeinde, Welt, Familie, Arbeit und der geistliche Kampf. Und wie dieses ewige Evangelium in uns, die wir von Gott geschaffen wurden, als wir aus dem geistlich toten Zustand zum Leben erweckt worden sind, jetzt sichtbar werden soll. Und während es in der letzten Predigt um die positive Einheit ging, also die Einheit in der Gemeinde, geht es heute darum, wie wir als Familie Gottes, als Nachahmer Gottes, als Licht im Herrn keine Einheit mit der Welt oder den Werken dieser Welt sein sollen. Paulus nennt in diesem Text zwei große Bereiche, wo wir abgesondert sein sollen. Das erste ist die Absonderung von der Welt. Ja, er sagt zusammenfassend in Vers 7, könnt den Vers gerne einmal lesen, er sagt zusammenfassend in Vers 7, seid nun nicht ihre Mitgenossen. Und er bezieht das hier auf die Einheit oder auf das Einssein mit Menschen, die in der Finsternis gefangen sind, wie wir im Kontext sehen werden. Dann auf der anderen Seite sagt er in Vers 11, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Und seht ihr den Unterschied? Während Paulus von Vers 3 bis 7 von der Gemeinschaft mit der Finsternis an sich redet, legt Paulus den Fokus in Vers 11 auf die Werke der Finsternis und wie sie in der Gemeinde aufgedeckt werden sollen. Und in der Mitte von diesen zwei Aufforderungen ist die Begründung und letztendlich das, was uns dazu antreibt, in dieser Absonderung zu leben, nämlich Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. So wie das Licht von der Finsternis abgesondert ist, so wie Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm, sollst du als von Gott geschaffenes Licht hier auf der Erde von der Finsternis abgesondert sein. Und das ist die Hauptabsicht von Paulus in diesem Text. Und das sind auch die drei Punkte in der Predigt, die Absonderung von der Finsternis, die Verse 3 bis 7. Ich werde ihn in der Predigt nicht nochmal wiederholen. Das Fundament für die Absonderung, die Verse 8 bis 10. Und die Absonderung von den Werken der Finsternis. Paulus fängt diesen Text mit folgenden Worten an. Schau mal in Vers 3, Vers 3 und 4. Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Ich habe ja schon am Anfang oder gerade eben gesagt, diese Aufforderung hier ist keine zusammenhangslose To-Do-Liste. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit deshalb zunächst mal auf das Wort geziemen lenken. Paulus nennt hier 6 verschiedene Dinge, die sich nicht geziemen. 3 Dinge, die dem Wandel entsprechen und 3 Dinge, die dem Reden entsprechen. Aber was meint Paulus damit, dass sich diese Dinge nicht geziemen? Was bedeutet das, dass sich etwas nicht geziemt? Nun stellt euch mal das nächste Mal, wenn die Mülltonnen vor eurer Haustür abgeholt werden, dann seht ihr nicht Männer mit orangenen oder grünen Arbeitsklamotten, sondern Männer mit richtig schicken Anzügen und Lackschuhen. Das wäre einfach nur lächerlich. Das passt einfach nicht zu dem entsprechenden Beruf. Und genauso wäre es lächerlich, wenn euer Geschäftsführer, der einen neuen Kunden gewinnen will und dieser Kunde kommt zu eurer Firma und ihr wollt ihn durch die Firma führen und dieser Geschäftsführer läuft mit einem ölversifften und nach Schweiß stinkenden Blaumann durch die Halle. Das, was in der Arbeitswelt so selbstverständlich ist, gilt genauso auch für unser geistliches Leben. Und ich habe jetzt mal einen komplizierten Satz. Ich denke, vielleicht ist er kompliziert für euch. Und der Satz geht folgendermaßen: Damit sich etwas nicht geziemt, muss vorher eine bestimmte Stellung vorhanden sein. Ich wiederhole den Satz nochmal. Damit sich etwas nicht geziemt, muss vorher schon eine bestimmte Stellung vorhanden sein. Nun frage ich dich als Kind Gottes, hast du von Gott eine bestimmte Stellung bekommen? Ja, natürlich hast du das. Du bist heilig, von Gott abgesondert. Deshalb sagt Paulus ja, dass diese Dinge Heiligen nicht geziemen. Und weil du diese Stellung von Gott geschenkt bekommen hast, gibt es, so wie dieser stinkende Blaumann bei dem Geschäftsführer, Dinge, die sich nicht geziemen, die absolut nicht zu deiner Stellung passen. Und diese Dinge sind Hurerei, Unreinheit, Habsucht, Schändlichkeit, albernes Geschwätz und Witzelei. Natürlich nennt Paulus hier jetzt keine vollständige Auflistung, sondern er nennt diese Dinge, um einen Kontrast aufzuzeigen, wie ein geistlich toter Mensch handelt und wie wir stattdessen handeln sollen. Alle 6 Merkmale, die Paulus hier nämlich nennt, nehmen sich im Kern etwas, was ihnen nicht zusteht und berauben so die Ehre Gottes. Hurerei ist davon geprägt, dass man seine Lust befriedigen will, wann man will, wo man will, wie man will, obwohl Gott der Erfinder der Sexualität ist. Unreinheit ist geprägt von Lust und Gier. Habsucht ist buchstäblich, Benedikt Peters sagt immer, mehr haben wollen, so kann man es auch übersetzen. Das ist das Verlangen, immer mehr haben zu wollen, obwohl wir wissen, dass Gott der Schöpfer und Inhaber aller Dinge ist und gibt, wem er will und wann er will. Schändlichkeit, albernes Geschwätz und Witzelei offenbaren das, was in dem von Sünde verfallenen Herzen steckt, so wie Jesus in Matthäus 15 sagt, was aber aus dem Mund ausgeht, kommt aus dem Herzen hervor und das verunreinigt den Menschen. Was kommt denn aus dem Herzen? Denn aus dem Herzen, Vers 19 in Matthäus 15, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Dinge, böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Ja, und diese Dinge sollen unter Heiligen nicht einmal genannt werden. Warum? Warum nicht? Weil du Gottes Schöpfung bist, geschaffen in Christus Jesus. Und wozu hat Gott dich noch einmal zum Leben erweckt? Wozu bist du sein Werk? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Und weil du diese Gnade empfangen hast, darf es nicht sein, dass dein Leben von denselben Dingen geprägt ist, wie es bei geistlich toten Menschen der Fall ist. Ich wiederhole den Satz nochmal. Weil du diese Gnade empfangen hast, weil du von Gott als Licht geschaffen wurdest zu seiner Verherrlichung, darf es nicht sein, kann es nicht sein, dass dein Leben von denselben Dingen geprägt ist, wie es bei geistlich toten Menschen der Fall ist, die allein zu ihrer Ehre und ihrem Vergnügen leben. Stattdessen soll dein Leben und dein Reden geprägt von Dankbarkeit sein, lesen wir hier im Text. Danksagung. Warum Dankbarkeit? Warum Danksagung? Warum nennt Paulus hier 6 negative Dinge, aber nur ein positives? Und zwar Danksagung. Die Antwort ist eigentlich recht einfach. Wer ist denn dankbar? Was macht einen Menschen dankbar? Nur der ist dankbar, der sich im Klaren ist, dass er etwas geschenkt bekommen hat. Wer ist nicht dankbar? Jemand, der meint, sich selbst alles nehmen zu dürfen, was ihm in den Kram passt. Während der Habsüchtige, Hurer, Unreine und Schwätzer sich einfach das Recht nehmen, zu tun, was ihm gefällt, besteht das Volk Gottes aus Menschen, die die völlig unverdiente Gnade und Barmherzigkeit Gottes geschenkt bekommen haben und deshalb Dankbarkeit. Das geziemt Gottes Kindern. Das entspricht Menschen, die geschmeckt haben, wie gut und freundlich unser Gott ist, obwohl wir die ewige Verdammnis verdient hätten. Denn, schaut mal in Vers 5, denn dieses wisst und erkennt ihr, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Paulus nimmt hier als Begründung dafür, warum sie keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben sollen, die Tatsache, dass kein Hurer, Unreiner oder Habsüchtiger, und das ist die Parallele zu Vers 3 und 4, dass kein Hurer, Unreiner oder Habsüchtiger ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Und wir müssen hier an dieser Stelle verstehen, dass Paulus diese Worte nicht als Warnung im Sinne von, ich habe euch zwar in den ersten 3 Kapiteln erklärt, dass Gott euch vor Grundlegung der Welt erwählt, dass er Christus sein Blut für euch vergossen hat und dass der Heilige Geist euch versiegelt hat bis zum Tag eurer Erlösung. Jetzt aber passt bloß auf, sonst werdet ihr kein Erbteil im Reich Gottes haben. So gebraucht Paulus diese Worte hier nicht. Nein, Paulus gebraucht diese Aussage, um den Ephesern deutlich zu machen, warum sie als Abgesonderte nicht in derselben Weise leben sollen, wie diejenigen, die das Reich Gottes nicht erben. Uneins mit der Welt, uneins mit der Finsternis. Das ist sein Gedankengang. Das ist das, was den Epheserbrief durch und durch ausmacht. Und deshalb sagt er auch weiter in Vers 6, niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Da gab es offensichtlich Lehrer, die behauptet haben, man kann als Gläubiger trotzdem wie die Welt leben, aber Paulus wirkt dem hier entgegen und sagt, lasst euch doch nicht mit eitlen Worten, mit diesen nichtigen, sinnlosen Worten verführen, genau wegen diesen Dingen kommt der Zorn Gottes über die Finsternis, über die Söhne des Ungehorsams. Weil ihr aber als Heilige nicht für den Zorn Gottes gesetzt seid, sondern für das Erbe im Himmel, sagt er in Vers 7 zusammenfassend, seid nun nicht ihre Mitgenossen. Das ist der Gedankengang, den Paulus hier hat. Der Gedankengang von Paulus ist konsequent mit dem Thema Einheit verbunden. Und ich breche das mal runter, damit man die Logik dahinter ganz klar sehen kann. Da gibt es zwei Parteien. Licht, Finsternis. Das Licht, oh sorry, ich habe gerade hier Licht gesagt. Das Licht ist abgesondert für sein Reich. Die Finsternis wird von Gott den Zorn bekommen. Weil das Licht aber abgesondert ist, soll es nicht so leben wie diejenigen, die den Zorn Gottes bekommen. Das wäre einfach nur unpassend. Das geziemt sich nicht. Das passt überhaupt nicht zu der Stellung, die du von Gott bekommen hast. Und deshalb ermahnt Paulus hier und sagt, ihr wisst und erkennt doch, dass diejenigen, die so etwas tun, kein Erbe im Reich Gottes haben. Ihr aber seid Heilige und erbt das Reich Gottes. Also seid nun nicht ihre Mitgenossen. Lebt nicht, als wärt ihr eine Einheit mit ihnen. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, nur weil ich das nicht als Warnung, wie man das vielleicht aus anderen Stellen kennt, auslege, im Sinne von pass auf, sonst wirst du kein Erbe bekommen oder pass auf, vielleicht bist du gar kein Christ oder so. Nur weil ich das nicht so auslege, heißt das nicht, dass du den Kampf gegen jegliche Hurerei, Lästerung, Schwätzen oder Unreinheit nicht aufnehmen musst. Eher im Gegenteil, ich bin sogar der Meinung, weil du diese Stellung von Gott bekommen hast und zu seiner Verherrlichung geschaffen wurdest und weil du keine Einheit mit der Finsternis sein sollst, deshalb sollst du umso mehr darauf achten, wie du dein Leben lebst, um Gott mit deinem Leben zu verherrlichen. Mit deinem Leben und deinem Reden. Denn was hat das Licht mit der Finsternis zu schaffen? Gott hat dich abgesondert. Und ich möchte dich jetzt ganz persönlich fragen, wenn man dein Leben von außen beobachtet, was für einen Rückschluss würde man daraus ziehen? Wenn man dich selbst in den ruhigsten Minuten, wo du ganz alleine bist, beobachtest, was würde man über deine Stellung sagen können? Könnte man sagen, dieser Mensch ist tatsächlich ein Kind Gottes. Er ist abgesondert von der Finsternis. Er hat keine Gemeinschaft mit der Welt. Oder würde man sagen, dass kaum Unterschied zwischen dir und einem Menschen sichtbar ist, zu einem Menschen, der den Zorn Gottes bekommen wird? Wenn dein Leben geprägt ist von Schwätzen, Lästern, Verleumdung, Pornografie, Lust, was für ein Widerspruch ist das zu der Stellung, die dir von Gott geschenkt wurde? Aber genau deshalb, weil du diese Stellung bekommen hast, sollst du aufhören, wie die Welt zu leben und nicht ihre Mitgenossen sein. Warum? Weil du bereits Mitgenosse der Verheißung Jesu Christi bist, wie Paulus in Epheser 3, Vers 6 erklärt. Da gebraucht Paulus genau das gleiche Wort. Ich lese den Vers einmal vor. Dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber oder man könnte auch sagen Mitgenossen, ist dasselbe Wort im Griechischen, Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Du bist Mitgenosse von der Verheißung Jesu Christi durch das Evangelium und deshalb sollst du kein Mitgenosse von der Finsternis sein. Eigentlich einfache Logik, ne? So wie das Licht geschaffen wurde und abgesondert wurde von der Finsternis, wurdest du von Gott geschaffen und abgesondert von der Finsternis. Und das meint Paulus auch in Vers 8. Schau mal in Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und wir sehen hier wieder, wie Paulus argumentiert. Paulus sagt nicht, Passt gefälligst auf, dass ihr als Kinder des Lichts wandelt, sonst werdet ihr den Zorn Gottes abbekommen. Das ist nicht, wie Paulus argumentiert. Nein, Paulus argumentiert ausgehend von Epheser 1 bis 3 und sagt, ihr wart Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn und weil ihr Licht im Herrn seid, wandelt als Kinder des Lichts. Seid keine Einheit mit der Finsternis. Das Licht wurde geschaffen und von der Finsternis abgesondert. Genauso wurdest du geschaffen, von Gott zum Leben erweckt und von der Finsternis abgesondert. Das ist deine neue Identität in Christus, wenn du ein Kind Gottes bist. Und ich möchte hier sagen, wenn du kein Kind Gottes bist, dann bist du in Fesseln der Finsternis, wie Petrus sagt, gefangen. Und Gott befiehlt dir, dass du Buße tun musst und glauben musst. Warum? Weil Jesus der Einzige ist, der in der Lage war, das Leben zu leben, was wir nie leben konnten, in völligem Gehorsam und sein Leben stellvertretend am Kreuz gelassen hat und Sühnung gewirkt hat. Und weil du das aus eigener Kraft nie hinbekommen wirst, bleibt dir gar keine andere Wahl, als auf ihn zu schauen und an ihn zu glauben und deine Hoffnung auf ihn zu werfen. Aber als Kind Gottes ist das bereits deine neue Stellung in Christus. Und das ist die gute Nachricht für dich heute. Vielleicht sitzt du hier und bist gefangen und verstrickt in Sünden und weißt nicht, wie komme ich da raus? Dann will ich dir diese Worte mitgeben. Du warst Finsternis, jetzt aber bist du Licht im Herrn. Gott hat dir alles gegeben, damit du nicht mehr von der Finsternis beherrscht wirst. Er hat dir den Heiligen Geist gegeben. Er hat dir ein neues Herz gegeben. Er hat sein Gesetz in dein Inneres gelegt. Er hat dir sein Wort gegeben. Gott hat alles für dich getan. Und jetzt wandel als Kind des Lichts. Das ist deine Verantwortung. Das soll ein Ansporn für dich sein, dich aktiv von der Sünde, von der Finsternis abzusondern. Nun fragst du dich vielleicht, wie? Wie soll das praktisch aussehen? Woher weiß ich denn überhaupt, wie ich als Licht wandeln soll? Nun schaut mal in Vers 10, da sagt Paulus, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das ist die Art und Weise, wie du als Licht wissen kannst, wirklich wissen kannst, wie du dich von der Finsternis absonderst, indem du prüfst, was dem Herrn wohlgefällig ist. Nun, wie prüft man denn, was dem Herrn wohlgefällig ist? Das ist eine faszinierende Frage. Wenn Paulus hier sagt, indem er prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, dann suggeriert das ja, dass wir wissen können, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ich weiß nicht, ob du daran interessiert bist, Gottes Willen für dein Leben zu erkennen. Und wenn ja, dann ist die Frage, wie? Wie geht das? Die kurze Antwort ist ganz einfach: die Bibel. Die Bibel offenbart uns ganz direkt, was der Wille Gottes ist. Ja, zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille. Oh, das ist interessant. Gottes Wille, eure Heiligkeit, dass ihr euch der Hurerei enthaltet. Das ist der Wille Gottes. Und zack, hat sich das Thema mit Hurerei erledigt. 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, Dank sagt in allem. Warum? Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Freude, Gebet, Danksagung, der offensichtliche Wille Gottes. Und schon weißt du, wie du jeden zweiten Mittwochabend verplanen sollst. Also es gibt Bibelstellen, die uns ganz offensichtlich zeigen, was der Wille Gottes ist. Ja, es gibt dann da den offenkundigen Willen und den souveränen Willen Gottes. Der offenkundige Wille ist jedes Gebot in der Bibel. Ganz einfach ausgedrückt. Alles, was die Bibel gebietet, das ist der Wille Gottes für dein Leben. Liebt einander, überführt einander, bekennt einander eure Sünden. Alles Gebote von Gott, wo du wissen kannst, hey, das ist der Wille Gottes für mein Leben. So lebe ich dem Herrn wohlgefällig. So prüfst du, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und wenn du dieses Buch hier liest, dann passiert etwas ganz Faszinierendes. Der Heilige Geist wird dieses Wort hier gebrauchen und dich in den entsprechenden Situationen erinnern, damit du die Sünde erfolgreich durch die Kraft des Geistes abtöten kannst. Das ist Heiligung. Und das ist der Unterschied zwischen jemandem, der wiedergeboren ist, und jemandem, der in Finsternis ist. Der eine wandelt nach dem Willen Gottes, der ist interessiert daran zu wissen, was dem Herrn wohlgefällig ist, der liest sein Wort, und dem anderen ist egal, was der Wille Gottes ist. Alles, was zählt, ist mein Wille. Aber du, liebes Kind Gottes, bist Licht im Herrn. Gott hat dir alles gegeben und jetzt wandel als Kind des Lichts. Und deshalb sollst du prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist, damit du in wahrer Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit ein Repräsentant von Gottes Heiligkeit bist. Ja? Genauso wie Gott das Licht erschaffen hat und es von der Finsternis getrennt hat, um seine Heiligkeit zu demonstrieren, wurdest du von Gott als Licht geschaffen und sollst in Heiligkeit wandeln, damit du Gottes Heiligkeit repräsentierst vor der finsteren Welt. Also ich fasse einmal bis hier zusammen. Als Gläubige sind wir von Gott als Licht geschaffen worden. Wir sind von Gott abgesondert und werden das ewige Leben erben. Auf der anderen Seite ist die Finsternis, die den Zorn Gottes in gerechter Weise bekommen wird. Und weil es diesen scharfen Kontrast gibt, sollen wir als Gläubige nicht so leben, als wären wir immer noch in Finsternis. Jetzt ist aber kein Geheimnis, dass es auch innerhalb der Gemeinde Sünden gibt, Sünden geben kann, die das absolute Gegenteil davon bezeugen, was wir eigentlich sind. Ja, wenn ihr beispielsweise an die Korinther denkt, wo Paulus sagt in 1. Korinther 5, Vers 1, überhaupt hört man, dass Hurerei unter euch sei, und zwar eine solche Hurerei, die nicht einmal unter den Nationen vorkommt. Eine Gemeinde, wo die Leute zusammengekommen sind, um sich beim Abendmahl vollzustopfen und zu betrinken, sodass die anderen nichts mehr abbekommen haben. Eine Gemeinde, wo die Leute sich gegenseitig hochgepusht haben, wer die faszinierendste Geistesgabe hat. Wie soll man denn damit umgehen? Und aus diesem Grund sagt Paulus in Vers 11, Epheser 5, Vers 11, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Hier steht im Bibeltext in der Elberfelder steht, straft sie, vielmehr aber straft sie auch. Man kann das aber auch übersetzen mit deckt sie vielmehr auf. Und wenn man den nächsten Vers liest, Vers 13, wo steht, alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht, dann ist eigentlich klar, wie man das richtigerweise übersetzen sollte, nämlich nicht strafen, sondern aufdecken. Weil Vers 13, alles, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Also könnt ihr euch da eine kleine Notiz machen, wenn ihr eine Elberfelder habt, dass man das besser mit deckt sie viel mehr auf übersetzen kann. Also Paulus sagt in Vers 11, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Während er in Vers 7 noch gesagt hat, seid nun nicht ihre Mitgenossen, also wo das Thema Einheit mit der Finsternis angesprochen wurde, sagt er jetzt in Vers 11, habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Seht ihr den Unterschied? In Vers 7 ist das die Finsternis allgemein, keine Einheit mit der Finsternis. Und in Vers 11 sind das die Werke der Finsternis. Und deswegen deute ich das so, dass das hier in den Gemeindekontext spricht. Natürlich sollen wir finstere Werke überall aufdecken. Aber dieser Auftrag gilt besonders für die Gemeinde. Genau das hat Paulus ja auch bei den Korinthern gemacht. Er hat die Sünden der Leute ganz offen kommuniziert. Er hat die Sünden offengelegt, nicht nur bei den Korinthern, auch bei den Philippern, wo er zum Beispiel Euodia und Syntyche sagt, dass sie nicht streiten sollen, weil sie die Einheit der Gemeinde gefährden. Er hat sie sogar namentlich erwähnt in Philipper 4, Vers 2. Ja, oder 1. Timotheus 1, Vers 20, wo Paulus Alexander den Schmied und Hymenäus ganz öffentlich wegen Lästerung konfrontiert und sie aus der Gemeinde schließt. Und das meint Paulus hier, wenn er sagt, dass wir keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis haben sollen, da das, was heimlich von ihnen geschieht, schändlich ist, auch nur zu sagen. Und es kann sein, dass Paulus hier bestimmte Sünden meint, aus dem bestimmten Kontext, die in Kleinasien gängig waren, weil Ephesus zum Beispiel, wie ihr sicherlich wisst, eine Stadt voll Götzenkult war, die unglaublich viele Riten hatten, die meistens mit Hurerei zu tun hatten. Das ist der Hintergrund davon, warum er sagt, dass es schändlich ist, auch nur zu sagen, was heimlich von ihnen geschieht. Und weil Paulus selbst nichts dazu sagt, welche Werke genau das gewesen sein könnten, will ich auch nichts dazu sagen. Die Epheser wussten sicherlich ganz genau, was Paulus damit meint. Was Paulus hier aber wichtig ist, ist zu sagen, dass diese Praktiken, an denen wahrscheinlich auch Leute aus der Gemeinde teilgenommen haben, die aus diesem Götzenkult-Hintergrund kommen, dazu sagt er, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken. Diese Werke der Finsternis innerhalb der Gemeinde sollen ans Licht gebracht werden. Und wenn man das tut, kommt damit eine wunderbare Verheißung einher. In Vers 13 und 14 sagt er, alles aber, was bloßgestellt wird oder offengelegt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten. Und der Christus wird dir leuchten. Sicher habt ihr das schon mal erlebt, oder? Also wenn ihr im feuchten Wald wart und da war ein dicker Stein und ihr habt diesen Stein zur Seite gerollt oder hochgehoben, was begegnet euch da? Allerlei Würmer, Spinnen, Insekten und Käfer. Und genau so sollen die finsteren Werke in der Gemeinde angesprochen werden, damit das Licht diese Dinge offenbar macht, und das ist oft der Job der Prediger, am Sonntag diesen Stein hochzuheben und aufzuzeigen, wo der Schuh drückt. Und manchmal kann das auch ziemlich schmerzhaft sein. Und genau das hat Paulus auch in seinen Briefen immer wieder gemacht. Und das hat sogar Petrus, den Apostel, öffentlich zurechtgewiesen. Aber in dieser Verantwortung stehen nicht nur die Prediger oder Älteste, sondern jeder Einzelne aus der Gemeinde steht in der Verantwortung dazu, diesen dicken Stein anzuheben, damit das Licht die Finsternis vertreibt. Und das Ende davon wird folgendes sein. Schau mal in Vers 14. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Diese Worte, die Paulus hier zitiert, er sagt ja, deshalb sagt er, müssen nicht unbedingt aus der Bibel sein. Also man weiß nicht genau, wo Paulus dieses Zitat her hat, und es kann auch sehr gut sein, dass es ein Lied ist, welches Paulus zitiert. Aber dieses Zitat hier spricht direkt in das Leben eines gläubigen Kindes Gottes. Wache auf, der du schläfst. Ja, es gibt Christen, die können so stark in Sünde verstrickt sein, dass man meint, sie sind tot. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst. Stehe auf aus den Toten. Du gehörst als Kind Gottes nicht mit zu den Toten, haben wir in Epheser 2 gelernt, sondern du wurdest wiedergeboren. Deshalb stehe auf aus den Toten. Wache auf, der du schläfst. Du gehörst nicht mehr der Finsternis an. Du gehörst nicht mehr dem Totenreich an. Und der Christus wird dir leuchten. Er wird alle dunklen Flecken ans Licht bringen, damit du gereinigt und ihm ähnlicher wirst. Natürlich kann man dasselbe auch über die Menschen sagen, die im Reich der Finsternis wandeln, die nicht wiedergeboren sind, wo wir die finsteren Werke ans Licht bringen sollen. Aber ich glaube, ja, ich habe einige Gründe, warum ich das so auslege. Er sagt in Vers 3 bis 7 ganz klar, wir sollen keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben. Und ich habe mir die Frage gestellt in der Vorbereitung, warum sagt er dann in Vers 11 nochmal, wir sollen keine Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis haben? Ja, und da gibt es dann einige Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe, das primär auf die Gemeinde zu deuten. Und ich denke, das ist eine Sache, die jeder von uns aus der Gemeinde tun soll. Wir sollen keine Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis haben. Wir sollen diese Werke eher ans Licht bringen. Und das wird Heiligung. Und das ist letztendlich auch der Zweck, wozu die Gemeinde ins Leben gerufen wurde, damit wir Christus ähnlicher werden. Genauso ist es aber auch die Verheißung, wenn wir als Kinder Gottes die Werke der Finsternis in der Welt offenlegen, dass der Heilige Geist die Welt von der Sünde überführen wird. und dass diese Menschen zum Leben erweckt werden, wenn es Gottes Wille ist. Ich möchte einmal zusammenfassen. Gott hat dich als Licht erschaffen. Du bist von der Finsternis abgesondert. Du bist dazu gesetzt, ein Erbe des Reiches zu sein, wenn du ein Kind Gottes bist. Deshalb sollst du nicht mehr in Einheit mit der Finsternis leben. Und aus demselben Grund sollen die Werke der Finsternis innerhalb der Gemeinde ans Licht gebracht werden, damit wir immer mehr das werden, was wir der Stellung nach sind: Licht im Herrn. Und all das funktioniert, indem wir prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist, indem wir sein Wort lesen, sein Wort hören und mehr dazu nächste Woche, wo Paulus ganz klar sagen wird, wie genau das funktioniert. Ja, wo er sagt, er wiederholt das dann nochmal in Vers 17, darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Und dann erklärt er auch, wie man weiß, was der Wille des Herrn ist. Also ihr könnt schon mal gespannt sein auf die Predigt nächste Woche. So wie die Berge, die Sterne, die Tiere und die Pflanzen die Allmacht Gottes, die Allwissenheit und Schönheit Gottes verkündigen, ist es der edle Auftrag, als Kinder Gottes ihn hier zu repräsentieren, indem wir als Licht völlig abgesondert von der Finsternis sind, und zwar zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Amen.